Gisela Gerbe. Klassik am Mittag.
Hallo, liebe Freunde der klassischen Musik. Heute habe ich wieder einen Gast in meiner Sendung, und zwar Herrn Professor Prange, Neurologe und ehemalige Leiter der neurologischen Intensivstation im Klinikum. Und daher kennen wir uns auch schon sehr lange. Musikalisch hatten wir bisher noch nichts miteinander zu tun, aber das soll sich jetzt ändern. Herr Prange hat sich nämlich mit den Todesursachen von Robert Schumann beschäftigt und wird uns heute darüber berichten. Lieber Herr Prange, ich freue mich, dass Sie da sind und wir beide etwas zusammen machen dürfen, was wir früher nie für möglich gehalten hätten.
Liebe Frau Gerbe, ich bedanke mich für die Einladung. Es ist für mich eine Gelegenheit, meine Ideen zu den dramatischen Leben und Sterben von Robert Schumann Ihnen hier einmal vorzustellen. Meine Damen und Herren, Robert Schumann gehört heute zu den am meisten gespielten Komponisten in Konzerthäusern und Musikgesellschaften weltweit. Er hat aber ein sehr dramatisches Leben gehabt mit mindestens drei Krankheiten, die für den Neurologen von hohem Interesse sind. Wir beginnen jetzt mit einem ersten Musikstück, über das Sie sich vielleicht wundern werden.
Thank you.
Sie stützen, meine Damen und Herren, und das mit Recht. Dieses Stück ist nicht von Robert Schumann. Es wurde 1804 von Prinz Louis Ferdinand von Preußen komponiert, 2 Jahre vor seinem gewaltsamen Tod im Rahmen der Schlacht von Jena und Auerstedt. Prinz Louis Ferdinand war in den 20er, 30er Jahren des 19. Jahrhunderts sehr populär. Als der 18-jährige Robert Schumann nach Absolvierung einer glänzenden Reifeprüfung nach Leipzig kam, um Jura zu studieren, wurde er mit dieser Musik gehäuft konfrontiert. Er spielte auch Stücke von Louis Ferdinand und fühlte sich von diesen Komponisten auch für seine spätere kompositorische Entwicklung beeinflusst. Er nannte ihn später einmal: Louis Ferdinand ist der Romantiker unter den Klassikern. Die Jura-Ausbildung in Leipzig haperte etwas bei Schumann. Sein Freund Emil Flechsig sagte später einmal, dass er nie an einer juristischen Vorlesung teilgenommen hat. Um dieses Studium zu aktivieren, ging Schumann etwa nach einem Semester nach Heidelberg. Dort gab es berühmte Professoren, unter anderem den Professor Anton Thibaud, einen namhaften Rechtsgelehrten seiner Zeit, der obendrein ein Musikkenner und Liebhaber war. Robert Schumann wurde zu den Musikveranstaltungen Thibauds eingeladen, machte dort Eindruck. Schließlich habe Thibaud ihm gesagt, dass er für Musik wesentlich besser geeignet sei als für Jura und empfahl ihn, die musikalische Karriere weiter zu verfolgen. Die Folge war, dass Robert Schumann sich der musikalischen Ausbildung in zunehmendem Maße widmete. Er wandte sich an Friedrich Wieck, einen damals bekannten Musiklehrer, und nahm dort Klavierunterricht. Lassen Sie uns an dieser Stelle eine kurze Komposition für Klavier von Robert Schumann vortragen. Und zwar handelt es sich um das letzte Stück aus dem Papillons, einer Komposition von 1831, zu der Schumann sich durch den seinerzeit sehr populären romantischen Schriftsteller Jean-Paul angeregt fühlte. Das war eine Aufnahme mit Matthias Kirschenreit. In den Jahren 1830, 31 gab sich Schumann einem sehr intensiven Training des Klavierspiels hin. Er nutzte spezielle Techniken zur Übung der Fingerfertigkeit. Schließlich kam es dazu, dass Verkrampfungen in der rechten Hand auftraten. In einem Brief von April 1833 schrieb Robert Schumann: Klavier spiele ich ein wenig noch, erschrecken Sie nicht. An der rechten Hand habe ich einen lahmen, gebrochenen Finger. Durch eine an sich unbedeutende Beschädigung und durch Nachlässigkeit ist das Übel jedoch so groß, dass ich mit der ganzen Hand kaum spielen kann. Hierzu muss man kommentieren, der Finger war nicht gebrochen, er war überfordert und die Überforderung war auch nicht in der Hand, sondern im Gehirn. Das Gehirn war nicht in der Lage, eine Entspannung der aktivierten Extremität zu gewährleisten. Wir nennen so etwas ein dystones Syndrom oder in diesem Fall eine Musikerdystonie. Robert Schumann versuchte durch einen Tabaksbeutel, den er über die Finger, vor allem über den dritten, am stärksten betroffenen Finger stülpte, eine Besserung zu erzielen. Dies war aber nur für eine bestimmte Zeit möglich. Grundsätzlich blieb das Übel bestehen. An dieser Stelle möchte ich kurz darauf hinweisen, dass Überstülpen mit einem Tabaksbeutel oder heute mit einem dünnen Handschuh wird in der Therapie dieser Krankheit, die bei Pianisten, auch bei Violinisten bekannt ist, weiter üblich ist. Robert Schumann musste seine Klavierkarriere beenden und reagierte darauf mit einer schweren Depression. Schumann erlernte schnell die Strategie, seine depressiven Phasen zu überwinden. Früher sprach man weniger von Depression, sondern eher von Melancholie. Und zwar tat er das zum einen durch kompositorische Arbeit und zum anderen spielte der Alkohol da auch eine gewisse Rolle. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein weiteres kurzes Klavierstück vorspielen. Und zwar handelt es sich um den Marsch der Davidsbündler aus dem Karneval, komponiert 1834-35. Das Stück wird interpretiert von Itella Čupić. Als folgendes nun einige Stücke aus den Kinderszenen, die 1838 von Schumann komponiert wurden. An seine spätere Frau Clara Wieck schrieb er hierzu: Es war wie ein Nachklang von deinen Worten einmal, wo du mir schriebst, ich käme dir auch manchmal wie ein Kind vor, und da habe ich an die 30 kleine putzige Dinge geschrieben. Wir hören jetzt aus den Kinderszenen die wichtige Begebenheit und die Träumerei, wiederum vorgetragen von Etela Čupek. Nach überwundener Depression äußerte sich Robert Schumann im Oktober 1837, indem er sagte, das neue Leben beginnt. Es folgte ein Liedschaffen, welches anerkannt wurde. Er bekam für seine Tätigkeit als Musikwissenschaftler und auch als Komponist 1840 die Doktorwürde der Philosophie in Jena. Dieses brachte ihn natürlich stimmungsmäßig weiter nach oben. Er kam, wie einige der Biografen sagen, in einen regelrechten Schaffensrausch. In diesem Zusammenhang wurde 1841 innerhalb von 4 Tagen die Frühlingssymphonie niedergeschrieben, die Schumanns Ruf als großen Komponisten begründete. Wir wollen nun aus der Frühlingssymphonie den ersten Teil vorspielen. Es ist eine Aufnahme mit dem Chicago Symphony Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim.
Thank you.
Der Schaffenseifer von Schumann setzte sich fort. 1841 beendete er sein erstes großes Vokalwerk, das Paradies und die Peri. Aus diesem Stück möchte ich Ihnen einen kurzen Ausschnitt vorspielen. Die Interpreten sind die Staatskapelle Dresden unter Giuseppe Sinopoli. Bei diesem Stück geht es um die Nymphe Peri, die in das Paradies kommen möchte und dort mehrere Versuche unternimmt, bis sie es schließlich wirklich schafft. Und zwar dadurch, dass ein unschuldiges Kind einen Schwerverbrecher zur Reue bringt. Das Stück wurde 1843 in Leipzig mit großem Erfolg aufgeführt. Zu dieser Zeit befand sich Schumann stimmungsmäßig ausgeglichen. Allerdings kam es im Jahre 1844 wieder zu schweren Depressionen. Seinerzeit hatte Schumann sich erhofft, Leiter bzw. Konzertmeister im Gewandhaus Leipzig zu werden, nachdem Felix Mendelssohn Bartholdy verstorben war, mit dem er im Übrigen sehr gut befreundet war. Jedoch wurde ihm diese Stelle nicht zuerkannt. Es bekam der dänische Komponist Garde und das stürzte Schumann in eine schwere Depression. Er ging später nach Dresden und Wien. Im Jahre 1844/45 klagte er dann auch über Ohrgeräusche, Schwindel, Verstimmung des Hörorgans. Der englische Biograf P. Ostwald ging davon aus, dass Schumann eine Meniere-Erkrankung erlitten hatte, das heißt in diesem Fall eine akute Entzündung des Innenohrs. Eine andere Interpretation dieser Symptome ist, dass das Leiden, was später zum Tod geführt hat, sich zu dieser Zeit schon mit einer Beteiligung des Hörorgans bemerkbar gemacht hat. 1950 bekam Schumann schließlich die Stelle eines Musikdirektors in Düsseldorf und wurde dort auch mit großen Ehren empfangen. Die Folge war wiederum eine euphorische Stimmung und ein überschießendes Schaffen. Aus dieser Lebensphase stammt die Rheinische Symphonie, aber auch das Cellokonzert A-Moll, Opus 129, interpretiert von Jacqueline Dupré und Daniel Barenboim mit dem Chicago Symphony Orchestra. Wir spielen den dritten Satz. Thank you. Dieses Stück wurde nach 1850 vollendet. In den folgenden Monaten kam es wieder zu einer schlechteren Stimmung bei Robert Schumann. 1852 schreibt er über eine traurige Ermattung seiner Kräfte. Durch Geräusche aus der Nachbarschaft fühlt er sich gestört. Im Musikverein ist er letzten Endes zunehmend negativ bewertet worden. Im Dezember 1852 kam es zum Eklat. Es wurde die Forderung geäußert, dass er nicht mehr dirigieren soll. 1853 berichtete er über akustische Halluzinationen und 1854 im Februar unternahm er einen Selbstmordversuch, indem er während der Karnevalstage in den Rhein ging. Er wurde allerdings von Fischern gerettet und wurde dann auf eigenen Wunsch in die Privatklinik von Dr. Richards in Endenich eingewiesen. Diese Klinik würden wir heute als psychiatrische Klinik bezeichnen. Die Krankenakte von Robert Schumann war längere Zeit verschollen und tauchte erst relativ spät in den 70er, 80er Jahren dieses Jahrhunderts wieder auf. Wir wissen daher einiges mehr über den nun folgenden Krankheitsverlauf. Auffällig waren Klagen über Gesichtsschmerz, Pupillenveränderungen, Vergiftungsvorstellungen, die ganz offensichtlich Folgen von Geruchshalluzinationen waren. Das heißt, Schumann hatte unangenehme Geruchsempfindungen, die in der Realität nicht vorhanden waren. Beschrieben werden Verwirrtheitszustände. Geklagt wurde auch über Schluckstörungen, die sich später stärker aufschaukelten, sodass eine normale Ernährung nicht mehr möglich war. Etwa zur gleichen Zeit kam es zu Sprechstörungen. Schumann war kaum noch zu verstehen. Dieses wird berichtet auch von Bettina von Arnim, die ihn in Endenich besuchte und seine Freunde Joachim beispielsweise schildern dies auch. Im Juli 1856 verstarb Robert Schumann offensichtlich an einer Ateminsuffizienz. Der ganze Krankheitsverlauf, wie er sich hier darstellt, wurde sehr unterschiedlich interpretiert. Es wurde von einer Schizophrenie bzw. einer schizophrenen Psychose gesprochen. Andere sprachen von einer reaktiven psychischen Reaktion auf die Tatsache, dass er sich von seiner Frau Clara abgeschoben fühlte. Diesem können wir nicht folgen. Die im vorhergehenden genannten Symptome sprechen für eine organische Hirnschädigung im Sinne einer chronischen Entzündung. In Frage kommen hier eigentlich in erster Linie eine Tuberkulose und eine Spätform der Syphilis. Für die Tuberkulose könnte sprechen, dass in der Familie mehrfach Fälle mit Tuberkulose auftraten. Einer seiner Kinder ist an Tuberkulose gestorben. Das andere für die Syphilis spricht die Tatsache, dass er später angab, dass er 1833 eine Wunde im Geschlechtsbereich hatte. Es wurde nach seinem Tod von dem behandelnden Arzt Dr. Richards eine Untersuchung des Gehirns vorgenommen. Was er fand, war eine Schrumpfung der Gesamtmasse, vor allem aber der Hirnrinde, eine Verdickung der Hirnhäute und eine massive Reaktion an der Hirnbasis, die wir heute als Tuberkulom oder Syphilom bezeichnen würden. Die Tendenz geht dahin, dass wir davon ausgehen, dass Robert Schumann an einer progressiven Paralyse, nämlich einer Spätform der Syphilis, verstorben ist. Dieser Verdacht wurde auch seinerzeit von Dr. Richards geäußert, nämlich der Verdacht auf eine progressive Paralyse. An dieser Stelle muss hingewiesen werden, dass man 1856, also im Jahr des Todes von Robert Schumann, noch nicht wusste, dass die progressive Paralyse eine Spätfolge der Syphilis ist. Wenn also Dr. Richards erfahren hat, was ja dokumentiert ist, dass eine Geschlechtskrankheit in den 30er Jahren bei Robert Schumann bestand, muss er nicht automatisch auf die progressive Paralyse gekommen sein. Wenn er dies aber doch angenommen hat, so deshalb, weil er die Symptomatik ähnlich wie wir heute als typisch für dieses Leiden angesehen hat. Wir können zusammenfassen, Robert Schumann hatte drei schwierige Erkrankungen des Fachgebietes der Nervenheilkunde. Das war zum ersten das Dystone-Syndrom, welches sich Anfang der 30er Jahre, also etwa 1831, 32, äußerte als Folge einer sehr intensiven Übung des Klavierspiels mit besonderer Übung der Fingerfertigkeit. Das zweite Leiden war das, was man heute eine manisch-depressive Krankheit nennen würde. Möglicherweise ist es auch nur eine Persönlichkeitsvariante, die erlebnisreaktiv mal zur Melancholie und mal zur Euphorie ausschlug. Wir würden sowas eine zykloide Persönlichkeit nennen. Die dritte Krankheit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Spätform der Neurosyphilis, aber auf jeden Fall eine chronische Entzündung des Zentralnervensystems. Meine Damen und Herren, alle diese Krankheiten könnten wir heute problemlos behandeln und heilen. Leider war dies zur Zeit von Robert Schumann nicht möglich. Deswegen hat er dieses wirklich schwere Schicksal erleiden müssen. Zum Abschluss möchten wir die Geistervariationen vorspielen in der Interpretation von Andras Schiff. Zu diesem Stück sollen noch einige Worte gesagt werden. Die Geistervariationen ist die letzte Komposition von Robert Schumann. Er begann sie vor seinem Selbstmordversuch im Februar 1854 und vollendete die letzten beiden Stücke nach dem Suizidversuch. Schumann wähnte sich in jenen Tagen von Geistern umgeben, die ihn teils wunderbare, teils grässliche Musik darboten. Diese Musik, die er akustisch im Sinne einer Wahrnehmungsstörung wahrnahm, hat er dann komponiert und wir wollen jetzt nochmal da hineinhören. Ich bedanke mich schon an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass es etwas kurzweilig und informativ für Sie war. Ihr Hilmar Pranger. Thank you.
liebe Freunde der klassischen Musik, hier im Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Das war heute eine Sendung von Professor Helmar Prange, Neurologe seines Zeichens, über die Todesursachen von Robert Schumann. Wenn Sie Einzelheiten wissen wollen über die heute gespielten CDs, dann schauen Sie bitte wie immer ins Internet unter klassikermittag.de. Bleiben Sie auch weiter neugierig. Ihre Gisela Garbe.